Das Klassenzimmer der ersten Klasse befand sich im Erdgeschoss. Und ich saß stolz ganz vorn, als ich im Young Ladies College of the Sacred Heart anfing. Es war ein großes Klassenzimmer. In einem Zimmer der Rutivi-Schule hätten dreimal so viele Schüler gesessen. In diesem großen Raum suchte ich mir immer einen Platz nahe der Lehrerin, um eine gute Schülerin zu sein. Die vordere Wand und die Tafel, die keine verheerend graue Platte war, in die zu Bosheit neigende Schüler mit Nägeln und Steinen Löcher bohrten, um sadistische Lehrer zu verwirren, wie es in der Rutivi-Schule und in geringerem Maß auch in der Missionsschule der Fall war, die Stirnseite und die Tafel waren sehr nah und die Lehrerin war noch näher. Und da ich eine herausragende Schülerin sein wollte, war ich zu großer Konzentration verpflichtet, die ich zufrieden aufrechterhielt. Die Fenster, jedes mit 10 erstaunlicherweise intakten Scheiben, in die Wand an der Seite eingelassen, waren so offen wie Augen, die in die Berge starrten. Doch diese Öffnungen befanden sich in unserem Nacken, während wir vorn aufmerksam dasaßen. Bekam man keine Luft mehr, entweder aufgrund des Wunsches nach Wissen oder aufgrund von zu viel davon, musste man den Hals um mindestens 120 Grad drehen, um auf der Wange die Frische der Bergluft zu spüren. Aber wir waren junge Mädchen mit der Mission, uns durch hervorragende Leistungen zu verbessern, und nur wenige der Hälse in den ersten Reihen waren ausreichend beweglich. Und auch wenn einem dieses Manöver gelang, stand auf dem Gelände des Colleges dennoch eine schwankende Reihe wichtigtuerisch, spitzer und knarzender Zedern, die den Blick auf die Berge verstellte. Im ersten Jahr habe ich nicht über diese Barriere nachgedacht. Sie schirmte mich gnädig von Unwägbarkeiten jenseits davon ab. Und das College-Gelände war auf idyllische Weise schön. Jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass Menschen etwas so Schönes erschaffen haben. Diese dunklen Koniferen waren wie das ferne Ufer grüner Seen aus stillem Rasen, auf dem der Frieden nach zu vielen Zeitformen und Konjugationen wartete und wir uns an den zu frischen Tagen im Juni in der Pause ausstreckten, unsere Pullover auszogen und die Röcke hochrollten wie frierende Meerjungfrauen, die sich in der Sonne wärmten. Das College-Gebäude, lichtdurchflutet und weiß, stand träge am oberen Rand des Gartens, so wie ein charmantes Resort am Ufer des Karibersees stehen könnte. Wie wunderbar die Ästhetik meiner weiterführenden Schule war, die jenseits allen Zweifels, den ich aufbringen konnte, bewies, dass Trägheit mit Lethargie in Beziehung stand, sowie Eleganz mit Schmutz. Es gab auch noch andere Lektionen, die ein wissbegieriger Geist aus der Lage des Geländes von Sacred Heart lernen konnte. Das Young Ladies College of the Sacred Heart lieferte eine überragende Ausbildung und setzte seine Standards bereits Kilometer vor der Ankunft am Schultor. Das College befand sich von der Mission aus auf der entgegengesetzten Seite von Umtali, wie die Stadt damals hieß, auf einem Stück Land, das zwischen der Stadt und unserer östlichen Landesgrenze ansteigt, zu einem zerbrechlichen, leuchtenden Himmel. Über diesen Himmel bläst der Wind vom Indischen Ozean über die Berge von Mosambik, wo sich die Tropfen aus dem Meer zusammenballen wie erschrockene Mädchen. Der Regen fällt sanft. Nähert man sich der Stadt von der Mission her, sieht man als erstes auf der rechten Seite das allgemeine Krankenhaus. Dann folgen die staatlichen Schulen und die Wahl zwischen dem Postamt oder einem Fastfoodladen, je nachdem, in welche Straße man einbiegt. Doch der Unterschied zwischen diesen Alternativen war nicht groß, weil man im Postamt in nach Hautfarbe getrennten Schlangen anstehen musste und dir der Fastfoodladen gekühlte Getränke und trockene Brötchen nur aus dem Fenster auf der Rückseite verkaufte, aber keine Hamburger. Also nein, da war nicht viel zu lernen auf dem Weg in die Stadt und zur Schule. Keine Lektion für ein ehrgeiziges Mädchen. Auf der anderen Seite der Stadt jedoch sah ich, die Stirn an das Fenster von Baba Mukurus Wagen gedrückt, in dem Viertel nahe dem College, dass die Bewohner nicht wie wir in den Kleidern herumliefen, die gerade zur Hand waren, sondern in prächtig entworfenen Gewändern und großartigen Schuhen, deren klobige Absätze von den städtischen Behörden vollkommen ebene Pflastersteine forderten und sie dank sich langsam bewegender Männer in grünen Overalls auch erhielten. Auf diese Weise entwickelten ich und viele andere Schülerinnen einen Bekleidungscode, den wir später im Leben bevorzugten, sowie die Einsicht, dass ein effizienter Stadtrat in Kombination mit willigen, wenn auch lethargischen Arbeitskräften die Voraussetzung dafür war, dass irgendetwas passierte. Baba und Maiguru kommentierten dieses Thema nie, wenn sie mich zur Schule fuhren. Ich glaube, Maiguru war bereits deprimiert, weil die schönen Kleider, die sie von ihrem Studium in England mitgebracht hatte, schon von Motten zerfressen wurden und es bestand keine Hoffnung, sie zu ersetzen, da in den Läden zurzeit nur Waren in der von der Sparpolitik diktierten Kriegsqualität zu finden waren. Eine Qualität, die die Standards von allem reduzierte. Baba Mukuru, das weiß ich jetzt, auch wenn ich es damals nicht wusste, hörte eine andere Musik. Doch es ist seltsam, dass die Eltern, die ich adoptierte, zu diesem Thema schwiegen. Als ich darüber nachdachte, schien mir ihre Schweigsamkeit der Schweigsamkeit der Dorfbewohner zu ähneln, als Baba Mukuru geschlagen wurde. Es war, als hätten unsere Vorfahren flüchtige Beobachtungen mit einem Fluch belegt, der grausame Vergeltung über aufmerksame Seelen brachte. Wir waren also still im Auto, während in den schattigen Straßen, die zur Schule führten, Schäferhunde mit Stammbaum hinter eisernen Zäunen silbernen Speichel gegen die Arbeiter in den grünen Overalls verspritzten. Sie jaulten sogar und warfen sich rasend gegen die Zäune, um über Baba Mukuru herzufallen, als wir auf dem Asphalt vorbeifuhren. Die Bewohner schlugen Asse über ihren Tennisplatz oder sprangen planschend in ihren Swimmingpool. Und Gärtner in orangefarbenen Overalls schauten lethargisch zu uns, den Menschen dazwischen. »Nicht einmal da«, sagte Baba Mukuru etwas. Auch ich schwieg. Denn im Gegensatz zu den Lektionen im Unterricht wurden die im Transit gelernten Lektionen nicht abgefragt. Auf das College-Gelände fuhr man durch ein großes gusseisernes Tor, so imposant wie das Portal von St. Peter. Hügelaufwärts ging es auf der Straße zwischen den Hockeyfeldern und Tennisplätzen zu der von den Zedern gebildeten Grenze. Hier bog man nach links ab um den großen kreisförmigen Platz herum, in dessen Mitte sich der friedliche Rasen befand. Dann fuhr man parallel zu den Schulgebäuden einen ganzen halben Kilometer zum südlichen Rand der Rasenfläche, die immer grün wie Nadelbäume war. Hier stand eine Gruppe Jacaranda-Bäume, die lila Schatten auf den Parkplatz warfen. Schritt, Schritt, Schritt. Schritt, Schritt, Schritt. 6 oder 7 Schritte waren nötig, um über die Stellplätze zu gehen, deren weiß gestrichene Einfassungen die breiten und langen Fahrzeuge der rhodesischen Elite aufnahmen. Da in jenen Tagen die Größe der Autos der Elite Anlass war für Respekt und nicht für Fragen, erkannte und speicherte ich rasch die ästhetischen Prinzipien meiner Schule, die die Beziehungen zwischen Design und Form und Zweck so opulent prägten, ohne Bezug auf materielle Ressourcen zu nehmen. Am anderen Ende des Schulgebäudes waren die Wohnheime. Hinter dem Block, in dem die 2. Klasse untergebracht war, schimmerte der Swimmingpool. Er wurde abgeschirmt von einer Hibiskushecke, die zur rechten Zeit üppig rot blühte. Der Pool war an dieser Stelle angelegt, damit Besucher uns nicht überraschten und wir vor ihnen nicht in wenig Bekleidung herumparadierten. Der Parkplatz und der Swimmingpool verwiesen auf Besucher und Erholung und waren deswegen von größter Bedeutung für die meisten Schülerinnen. Für mich jedoch war das Gebäude mit den Klassenzimmern das Wichtigste. Der Block leuchtete lang und weiß in der Sonne wie ein selig gesprochenes Gebäude. Er präsidierte oberhalb der Gärten über das Schulgelände, als wollte er alle unsere Aktivitäten segnen. Unterhalb des Blocks und ihm gegenüber, jenseits der Zedern, waren die Sportplätze. Und zwischen allen Vieren erstreckten sich die stillen grünen Rasenflächen, die von den Klassenzimmern aus zu sehen waren. O, dieser Rasen! Hier und da getüpfelt von einheimischen und exotischen blühenden Bäumen, leuchtend, als wären sie mit glühenden Kohlen behangen. Die scharlachrote Poinsettia, die in späteren Albträumen Knospen aus Blutstropfen trug, und das helle, gelbe Flackern der Mimose. Es stimmt. Sogar im Klassenzimmer der 1. Klasse musste ich in Sacred Heart härter arbeiten als in der Rotivi-Schule oder der Mission für die Kenntnisse und Auszeichnungen, die zu erwerben ich mir vorgenommen hatte. Ich war kein Mädchen, das im Unterricht kichern und Briefchen an Freundinnen schreiben und zugleich in die Ehrenliste aufgenommen werden konnte. Ein Moment der Unaufmerksamkeit kostete mich Punkte. Wann immer ich während des Unterrichts an etwas dachte, das nicht zum Lehrplan gehörte, spiegelte sich dieser Ausrutscher in meinen Noten wider, sodass ich nicht mehr eine der Besten war. Allerdings konnte ich so hart arbeiten wie nötig, wenn ich aufpasste. Da ich gern alles, was ich tat, gut machte, ängstigte mich harte Arbeit nicht. Ich strengte mich wie gefordert an, um den Gipfel zu erklimmen, auf den ich steigen wollte. Es war besonders wichtig, an der Spitze zu sein. Denn mir und allen anderen war klar, dass ich eine der Besten sein musste. Durchschnitt war schlichtweg nicht ausreichend. Ich musste absolut überragend oder nicht sein. Und so arbeitete ich von meinem ersten Jahr im Young Ladies College of the Sacred Heart an hart, entwickelte Übungen und Strategien, um stets aufmerksam zu sein, mich an jedes Wort aus dem Mund der Lehrerinnen zu erinnern und nicht nur an die Worte, sondern auch an den Tonfall, damit ich wusste, was wichtig war und ich in Prüfungen den besonderen Tonfall jeder Lehrerin reproduzieren konnte. Aufmerksam zu sein hieß, den Kopf fortwährend für alles offen zu haben und sich alles einzuprägen, damit, was in den Kopf kam, nicht auch wieder hinauslaufen konnte, wie aus einem Schwamm, der ausgedrückt wird und sinnlos Feuchtigkeit abgibt. Es war viel Arbeit, die Wissensstücke festzuhalten, die sich zu dem addierten, was ich werden würde. Man musste großen Aufwand treiben, um die Sprungbretter der Informationen so anzuordnen, dass sie in die Zukunft wiesen. Zu lernen, so aufmerksam zu sein, erforderte große Konzentration. Es war ermüdend. Und obwohl das erste Jahr im Young Ladies College of the Sacred Heart weniger hart war als das zweite, dank der begrenzten Sichtweite und des blockierten Blicks auf die Berge, die ich beschrieben habe, war ich im ersten Jahr doch meistens erschöpft. Um unsere Aufmerksamkeit zu sichern, gab es 3 Prüfungen, eine in jedem Trimester, sowie monatliche Noten. Ich fand diese Beurteilungen nützlich, denn damit konnte ich mich sowohl an meinen Klassenkameradinnen messen, als auch meine Fortschritte beurteilen. Es gelang mir weder im ersten noch im zweiten Jahr, die Beste zu sein. Diese Position nahm ein Mädchen namens Seema Patel ein. Ntombisetu Mlanga, die im gleichen Zimmer schlief wie ich und deren Haut so weich war wie die Mitternacht, kam stets auf Platz 2. Die dritte war ein Mädchen namens Tracy Stevenson. Bis zur Mitte des ersten Jahres hatte ich mich auf Platz 4 vorgekämpft. Um mich zu noch härterem Arbeiten anzutreiben, setzte ich mir ein Ziel. Mein Ziel war es, eine Art Meilenstein für meinen Fortschritt, das Mädchen unmittelbar vor mir, diese Tracy Stevenson, zu schlagen. Sie war unscheinbar, abgesehen von auffälligen Muskeln und großen Händen und Füßen, weswegen sie herausragend im Schwimmen war. Strähniges braunes Haar hing platt und formlos um ihren Kopf, während ihre Augen ständig Farbgrenzen überschritten, als wären sie kleine, blasse Chamäleons. Und ich war stets verwirrt, ob sie jetzt grau oder grün oder blau oder türkis waren. Nein, ich überholte diese Klassenkamerade nicht wie gewünscht im ersten Jahr. Allerdings überraschte Tracy alle zur Mitte des Schuljahrs, indem sie auf den 5. Platz abrutschte. Doch sie war eine Kämpferin. Die Beherztheit, die sie in Rekordzeit vom Startblock zum Ende des Swimmingpools trieb, kam ihr jetzt zugute. Nach ihrem Absturz, für den sie zu große Konzentration aufs Schwimmen verantwortlich machte, saß sie entschlossen im Unterricht. Auf ihrem Platz ganz vorn hörte sie mit einem Lächeln im Gesicht den Lehrerinnen zu, während ihre Augen groß und ernst reinblickten. Am Ende des Schuljahres hatte sie nicht nur eine andere Mitschülerin, Angela, sondern auch mich wieder übersprungen und war auf den 3. Platz zurückgekehrt. Meine Unfähigkeit zu brillieren, zu erreichen, was anderen eindeutig möglich war, deprimierte mich. Um mein Interesse an Leistungsfähigkeit wachzuhalten, fasste ich ein leichter zu erreichendes Ziel ins Auge. Statt eine Position anzustreben, die ich nicht innehaben konnte, entschied ich mich für Sicherheit. Es stimmt. Ich sehnte mich noch immer nach weit über 90% in allen Fächern in meinem Zeugnis. Durchschnittswerten, die meine Zukunft garantierten und meinen derzeitigen Platz mit einem Stipendium in Sacred Heart untermauerten. Es war schwierig, die Einschätzung meiner selbst nach unten anzupassen. Um mich nicht klein zu machen, nachdem Tracy sich wieder an mir vorbeikatapultiert hatte, setzte ich mir einen 2. Notenstandard von über 60%, damit ich in die Ehrenliste des Colleges aufgenommen würde. Manchmal wünschte ich mir dessen nicht so deutlich bewusst zu sein. Aber da mir mein Onkel die Bedeutung von Bildung eingebläut hatte, war mein Bewusstsein rasiermesserscharf. Ich lebte, atmete und lernte jetzt mechanisch für einen Platz auf der Ehrenliste der Schule. Das war zwar nicht so gut wie an der Spitze zu sein, hatte jedoch eigene Vorteile. Man wurde mit einer Kupferplakette ausgezeichnet, abgerundet an den Ecken und am Rand mit Punkten gemustert. Dein Name stand darauf. Dein eigener Name. Tambozai Segauke. Wie ein Wunder tauchte dein Name, den du kaum irgendwo anders lesen konntest, in der Mitte der Plakette auf, als wäre er etwas Besonderes. Tambozai Segauke. Etwas Besonderes. Du konntest nicht wegsehen und dein Name in der Mitte der Plakette zog immer wieder deinen Blick auf sich. Unter dem Namen standen die Schule, das Young Ladies College of the Sacred Heart und das Jahr. So wie ich es sah, war es ein Pakt, diese Verbindung von Bezeichnungen, von guten Vorsätzen. Wenn ich wie gefordert lernte, würde mein Name mit dem der Institution gepaart werden, die prestigeträchtigste Ausbildung für junge Frauen im ganzen Land bot. Und so würde ich den Schlüssel zu meiner Zukunft in meine Tasche stecken, wo er mir nicht mehr weggenommen werden könnte. Nein, die Vorstellung des Scheiterns ertrug ich nicht. Deshalb fuhr ich fort, mein Leben zu planen, während das Leben Aufruhr plante. Alles veränderte sich nach der Versammlung, zu der ich gehen musste, zu der ich gebracht wurde, um sowohl bei Baba Mukuros Verhandlung wegen Verrats an der Seele des Volkes vorgeführt, als auch unterwiesen zu werden. Alles war anders nach dieser Morari, bei der Angst das Herz lähmte. Nach meiner Rückkehr ins College erneuerte ich den Pakt mit mir selbst, Tracy Stevenson zu übertreffen oder zumindest in allen Fächern in die Ehrenliste der Schule aufgenommen zu werden. Jetzt war es noch unerlässlicher, auf der Kupferplakette zu stehen. Es war, als könnte der so perfekt eingetragene Name nicht hinweggefegt werden. Einfach so. Nicht mitten in der Nacht, nicht mitten in irgendwas. Aber jetzt, nachdem ein Bein weggerissen war, ging sie rückwärts über diese Steine des Lernens und der Konzentration. Hüpfte. Hopp, hoppla hopp, weil sie nur ein Bein hatte. Ich sah sie deutlich, als ich in der Klasse saß und meinen Geist der Lehrerin öffnete. Es war eine Frau. Es war meine Schwester. Würde die Ehrenliste ihr Versprechen halten? Ich konnte mich nicht konzentrieren. Wann immer ich fokussierte, trat die Frau zurück und stellte stöhnend zu viele Fragen. Außerdem litt ich insgeheim unter einem Gefühl der Minderwertigkeit, weil ich bei der primitiven Szene dabei gewesen war. Als Schülerin im Young Ladies College of the Sacred Heart kannte ich Bilder aus Filmen und der Bibliothek der Schule. Höhlenmänner, die ihre Frauen an den Haaren zerrten, wohin immer sie wollten, oder ihre Beute niederknüppelten. Und letztlich waren alle dabei, saßen wie hypnotisiert da und fanden dieses Verhalten angemessen. Was war mit der, die keine Frau war, die meine Schwester war? Das Werkzeug für den Tod eines anderen auf den Rücken geschnallt, die ihre Hüften in einer Geste des Lebens einem Mann entgegenrollte, die also kein Mädchen, sondern bereits eine Frau war. Manchmal lief eine Träne an meiner Nase hinunter, und ich tat so, als hätte ich etwas im Auge, und rieb sie weg, um einen Tropfen auf meinem Lehrbuch zu verhindern. Ich hatte Mühe, im Unterricht aufmerksam zu sein, und begann ihn zu fürchten. Es war, als wäre ein lebenswichtiger Teil von mir weggerissen worden, und in dem Mangel, der übrig geblieben war, war ich geborsten und beschädigt, als wären unerlässliche Teile leck, und ich brachte keine Energie auf. An diesem Tag, ein paar Wochen nach Schulbeginn, versuchte ich wieder einmal, mich zu konzentrieren. Ich wollte es vor allem, weil wir Latein hatten. Den Unterricht hielt Schwester Catherine, meine Lieblingslehrerin. Ich empfand etwas für sie, wusste aber nicht was. In ihrer Stunde hatten mein Pauken und mein Vortragen von Konjugationen und Deklinationen eine besondere Nachdrücklichkeit. Ich wollte gut sein und uns beide glücklich machen, und das nicht nur aufgrund der Wahrnehmung meiner Situation. Schwester Catherine legte nie die unerträglichen, voreingenommenen Einstellungen Ntombiseto und mir gegenüber an den Tag wie manch andere Lehrerinnen. Sie hatte eine sanfte Stimme. Sie benutzte sie, als würde sie singen, aber nur zögerlich. Sie atmete jede Note aus wie eine Frau, die überrascht ist von den schönen Tönen, die sie hervorbringt. Und dieses Erstaunen schnürte ihr die Kehle zu, sodass sie den Atem nur mit Mühe fließen lassen konnte. doch man hatte den Eindruck, dass sie dennoch entschlossen war, ihre Melodien hervorzubringen. »Tambu Zai«, nannte sie mich. Ich musste schmunzeln. Das musste man einfach, wenn ein Murungu sich an Shona versuchte. Ich zog die Mundwinkel nach unten und verdrehte die Augen wegen des Akzents der Schwester. Aber beides nur ein bisschen, weil ich es mochte, wie sie versuchte, die Tonalität genau zu treffen und wie sie jeden, mit dem sie sprach, auch mich, mit einem warmen, braunen Blick bedachte. Dieses Lächeln stellte mich nicht in Frage. Es hüllte mich ein. An diesem Morgen hielt die Schwester gegen Ende der Stunde inne. Ich schaute zu niemandem und nichts im Klassenzimmer, sondern wehrte das Auftauchen der hüpfenden Frau ab, die ein Mädchen war. Indem ich nicht aufpasste, verhinderte ich, dass sie den Berg herunterkam. Deshalb sah ich es nicht, sondern spürte, dass sich niemand im Klassenzimmer regte, sich keine wissenden Hände hoben, keine Finger, die hofften, die Antwort doch noch zu finden, Seiten umblätterten. Das bedeutete, dass die Schwester wartete und die Erwählte ansah. Sie hatte bereits entschieden, wer die Ehre haben sollte, mit seinem Wissen aufzutrumpfen. Schweigend wartete auch die Klasse auf die Antwort dieses Mädchens. Ganz vage spürte ich, dass ich die Erwählte war. Ja, ich war es, auf die alle warteten. Panik prickelte in allen meinen Poren und verursachte eine schimmernde Gänsehaut. Und auf der Buchseite flackerten Netze wie heimtückische Drahtseile, die mich zurück zum Lernen führen wollten. Aber es waren Seile, auf denen ich nicht gehen wollte. Ich wusste, dass ich zu müde war, um das Gleichgewicht zu halten und die lateinischen Sätze verstehen zu können, weil ich entkräftet war, da ich fast den ganzen Morgen alles aus meinem Kopf herausgezwungen hatte, für den Fall, dass diese Frau, die meine Schwester war, die Sprungbretter der Aufmerksamkeit heruntergehüpft käme. Das Schweigen dauerte eine lange Weile, während ich schwankte, ob ich im Unterricht war oder nicht, und die Schwester und die anderen Mädchen warteten.